in Verbindung zu dem, was Sie sagen, gesagt haben, dass Sie die quasi Erfindung oder die Leistung darin besteht, viele einzelne Teile zusammenzubauen, die einzeln bekannt sind. Und das gibt es aber auch in anderen Bereichen von Patenten. Ich kann durchaus lauter bekannte Teile aber kombinieren, sodass sie irgendwie die Kombination was Erfinderisches hat. Und da wird schon unterschieden, ob dieses Zusammensammeln von einzelnen Teilen einfach klar ist oder ob da was Erfinderisches dahinter sein kann. Und das, finde ich, kann man auf die Software auch anwenden. Weil ich kann auch da einzelne Teile nehmen und habe und würde sagen, naja, auf das kommt jeder. Das Problem ist nicht wirklich erfinderisch als solches, und wenn ich das Problem habe, dann würde ich das auch so machen und da und da meinen Sortieralgorithmus und so weiter nehmen. Oder ich sage, naja, das Problem ist, wie er hat einmal gesagt, nicht ein Problem selber kann erfinderisch sein, dass ich einmal die Idee gehabt habe, kann ich das so lösen oder irgendwie die Problemstellung könnte erfinderisch sein oder die Lösung, indem ich also Teile, die zwar vorhanden sind, aber anders kombinieren, als sie naheliegend wären. Und hat mich jetzt einer angerufen und gesagt, ja, also was ich von Design, ich habe meine Idee, wie ich irgendwas Design mache, bis zur Stoßstange, und von meiner Idee, wie ich dieses Design mache, die Stoßstange mache, bis zu der dann konkreten Maschinensteuerung, normalerweise geht man da halt so. Und jetzt haben sie die Idee gehabt, dass sie eine bestehende Software eigentlich so einsetzen können, dass sie sich diesen Umweg ersparen und direkt hergehen. Und statt dass sie monatelange herumtun, könnten sie da in 2 Wochen hinkommen. Das sind auch nur vorhandene Teile, aber meines Erachtens ist das durchaus was prinzipiell erfinderisch sein kann, indem ich einfach sage, ich kann das ja auch dafür verwenden und dann bin ich wirklich geschwinder. Und davon habe ich einen Nutzen. Und wenn man dann sagt, tatsächlich, das ist eine gute Idee, dann war es erfinderisch. Und wenn man sagt, bitte, das macht eh jeder so, dann war es nicht erfinderisch. Und das, finde ich, ist auch für Software anwendbar. Aber es ist kein definiertes Kriterium, es ist gefühlsmäßig einmal, das stimmt schon.
Ja, und das ist genau das Problem. Also ich bin von Hause aus theoretischer Informatiker und es gibt einen fundamentalen Satz, dass man zwischen zwei Programmen generell nicht entscheiden kann, ob sie dasselbe tun. Und ich meine, das hat sozusagen wird hier unmittelbar praktisch. Sie können beliebig Teile kombinieren und kriegen irgendetwas raus. Wie wollen Sie jetzt bei einem Riesenprogramm, was eigentlich Millionen Zeilen Code hat, wie wollen Sie da irgendwie entscheiden, ob dort jetzt was Neues gemacht worden ist? Es sei denn, Sie sind, da sind wieder auf dem obersten Level, Sie bewerten sozusagen den generellen Datenfluss oder den generellen Organisationen als irgendetwas Neues. Aber dann sind wir schon wieder auf einem sehr hohen Level sozusagen. Sie ein Organigramm oder irgend sonst irgendetwas würden Sie plötzlich an der Stelle patentieren. Und dazwischen haben Sie einfach einen Graubereich, in dem es meiner Ansicht nach überhaupt keine Kriterien mehr gibt, also vorgegebene Kriterien, außer Sie nehmen sich für so ein Programm stecken zwei Personenjahre rein, um bei einem Programm wirklich zu prüfen. Das ist doch gar nicht mehr machbar an dieser Stelle.
Ich überprüfe nicht die fertigen Programme.
Ja, aber das müssten Sie tun.
Das Konzept.
Ja, gut, aber dann sind wir doch, also wieso sprechen wir dann noch von Software? Weil das ist sozusagen, da sind Sie auf dem Blatt Papier, wo Sie sozusagen die generelle Anlage der Verbindung von Modulen und des generellen Datenflusses oder so irgendetwas beurteilen. Da sind wir in einer ganz, ganz, ganz allgemeinen Ebene. Und dann ist die Frage, okay, also dann bin ich nicht mehr weiter vor, mathematische Sätze zu patentieren. Also das finde ich... darf ich noch einen Punkt sagen zu dem Punkt der Wunsch der Softwareentwickler? Da steckt für mich ein bisschen Problem in der Frage des Wunsches drin. Wir haben gerade in der Mittagspause drüber gesprochen. Ich glaube, dass sehr vieles davon einfach der Wunsch danach ist, Spielgeld zu haben in dem großen Spiel der Player. Das heißt, ich brauche auch mindestens 17 Softwarepatente, weil wenn ich irgendein Programm schreibe und jemand tritt mich heran und sagt, du hast aber einen Teil von mir verwendet, auf das ich ein Patent habe, dann sage ich, okay, wenn du Ruhe gibst, dann kriegst du die Rechte an 2 von meinen Patenten, egal ob er die brauchen kann oder nicht. Ich glaube, dass das eine viel stärkere Rolle spielt als der tatsächliche Wunsch, nach was zu schützen. Weil wenn Sie recht hätten, dass das Patent nach einem Jahr veraltet ist, das haben Sie vorher auch schon mal irgendwie gesagt, dann brauche ich eigentlich nichts zu schützen. Weil wenn ich wirklich eine neue Idee gehabt habe, dann schafft das niemand anders in diesem Jahr, das zu programmieren, und dann bin ich irgendwie schon etabliert. Also ich glaube, das hat eine andere Rolle. Wer tatsächlich ein Interesse dran hat, was zu schützen, sind die Konzerne wie Adobe oder Microsoft. Ich habe gerade gestern in meinem Vortrag einen Ausschnitt gegeben aus einem von Microsofts Patenten, dass sich Digital Right Management Systeme schützen lässt. Wenn man das liest, dann schützen die sich eigentlich den Computer mit, im Grunde genommen sind so Punkte drin, den Computer mit Zusatzeinrichtungen, der eine sichere Uhr einbaut und da steht zum Beispiel eine Strategie, dass wenn Sie ein unsicheres Programm laden, dann wird das, was Ihr sicherer Player dort, dass der das entweder löscht oder verschlüsselt oder auf einer Seite zwischenspeichert, die verschlüsselt wird oder gelöscht wird. Das steht alles drin. Das heißt, die schützen sich im Prinzip eine bestimmte Technologie, und sollte das per Gesetz zwanghaft eingeführt werden, dass alle Hersteller von Digital Media Devices, so wie der Gesetzesvorschlag in Amerika lautet, dass alle Hersteller von Digital Media Devices eine derartige Technologie installieren müssen, dann ist Microsoft da und sagt, hört mal, also wenn ihr gesicherte Sachen auslagern wolltet, das steht in unserem Patent und so weiter. Die haben dann Recht, und die haben 37 Milliarden Dollar im Hintergrund zu stehen, dieses Recht durchzuführen. Das stimme ich Ihnen sofort zu, da sind massive Interessen da. Aber warum irgend so eine kleine Software-Glitche hier in Österreich oder auch in Amerika tatsächlich den Wunsch nach Schutz hat, das glaube ich. Sie haben höchstens den Wunsch, denn wenn Microsoft Sie verklagt, vielleicht Ihnen irgendwas in den Rachen werfen zu können, bevor Sie aufgekauft werden.
Nein, es ist natürlich eine andere Ebene, eine andere Spielklasse als Microsoft. Aber sehr wohl. Ich meine, warum sollten die Klienten mir da etwas vormachen? Die sagen, ich habe da was entwickelt, bin dabei, das fertig zu programmieren. Ich möchte mir das schützen, weil ich fürchte, dass mir das jemand anderer nachmacht. Ich will da einen Schutz haben.
Oder vormacht.
Das kann natürlich sein, aber das fürchtet er auch, aber deshalb meldet er nicht an.
Na, wieso? Wenn ich es rechtzeitig angemeldet hatte, komme ich zuvor, dass ich mein Produkt fertig, Sie sagen, er selber hat es noch nicht fertig. Und dann könnte jemand anders so gemeint sein, in der Zwischenzeit, bevor ich meins fertig habe, melde den Schutz schon mal an, und ich habe meins erstellt, und dann läuft schon das im Rechtsschutz.
Fertig heißt fertig ausprogrammiert.
Ja.
Also erst bei der Alpha und noch nicht Beta-Version oder wo immer. Aber das ist einmal das eine. Es sind sehr wohl die Schutzinteressen da, gerade in dieser Branche, und die sind meistens eher lokal, eben zurechtgeschnitten auf die österreichische Softwarebranche. Das ist eben meine Erfahrung. Microsoft vertreten wir nicht. Aber wenn Sie sagen, diese Microsoft-Patentsache, dann muss ich Ihnen sagen, so wie das jetzt geklungen hat, ist das von vornherein ein abgesehen jetzt von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, sondern vom Grundsätzlichen, ob patentfähig, ja oder nein, das ist keine Softwareerfindung, das wäre eine technische Erfindung, eine Recheneinrichtung ganz allgemein. Das kann man so schützen, und würde man auch in Europa, in Österreich und so weiter jetzt schon mit den bestehenden Patentsystemen schützen können, höchstwahrscheinlich. Die Frage ist nur, ob das jetzt wirklich neu ist und erfinderisch ist. Das ist natürlich eine andere Frage. Und dass da oft das sich nicht gleich im Prüfungsverfahren das so ergibt, das mag sein, dass das in den USA so durchgegangen ist schon, das Patent. Und gerade in den USA weiß ich aus Erfahrung, da gibt es die eigenartigsten Ergebnisse. Das ist eine andere Sache. Zur Kurzlebigkeit wollte ich noch sagen, ich habe vorhin auch noch gesagt, überraschenderweise ist das alles gar nicht so kurzlebig, weil da dauert die Vorbereitung allein oft ein Jahr oder länger. Das war nur immer auch mit ein Argument dafür, beim Gebrauchsmuster das unterzubringen, weil man gesagt hat, ja, in ein paar Monaten oder in einem Jahr ist möglicherweise so ein Produkt schon wieder draußen, aus dem Interesse genommen. Das gibt es sicherlich auch, aber andere, sagen wir den richtigen Ausdruck hier, vielleicht nicht Softwareprodukte, sondern computerbezogene Erfindungen. Computer-related inventions, ja.
Naja, gut, das ist ein Ausdruck, gegen den zum Beispiel der Jim Warren von Autodesk sehr heftig protestiert hat bei der Anhörung in 1994. Also das ist ein Ausdruck, den nur Leute gebrauchen, die etwas Geistiges patentiert haben wollen. Die nennen das deshalb Erfindungen, weil das die Schablone des Patentrechts ist, die sie der Sache aufdrücken wollen. Aber Sie werden wahrscheinlich keinen Programmierer oder Informatiker hören, der in dem Zusammenhang von Erfindungen oder gar von computerimplementierten Erfindungen spricht.
Das ist natürlich Patentfachchinesisch, ja. Das ist schon richtig. Ja. Aber diese Erfindungen sind zum Teil sehr langlebig und 5 Jahre, 10 Jahre kann man da durchaus auch ansetzen, dass so eine Sache interessant bleiben kann. Ich wollte ein Beispiel noch bringen, das vielleicht jetzt nicht ganz zu dem letzten Thema passt, aber irgendwie für mich auch so ein bisschen typisch war, im Hinblick, ich habe immer gedacht, das Thema ist heute die Technizität bei diesen Entwicklungen, so stand es auch im Programm, nicht?
Ach so.
Und weniger die Philosophie oder Theorie, die dahinter steckt. Es gibt ein europäisches Patent, da ging es darum, ich glaube, das ist jetzt schon vor Jahren, nicht mehr ganz so im Kopf, vor Jahren gelesen, mit einem Cursor Objekte auf den Bildschirm zu verschieben. Und zwar mit der Maus. Das war von IBM. Man konnte mit einer Maus oder auch mit Cursorsteuerung ein ganzes Objekt, ein Bildobjekt als Cursor nehmen und dann verschieben. Für mich war da eine typische Anwendung für einen Innenarchitekten, der kann jetzt Möbel von einer Ecke eines Raums in ein anderes Eck stellen und so weiter und alle diese Gestaltungsmöglichkeiten auch parallel abspeichern. Dieses Patent wurde zunächst zurückgewiesen mit der Begründung nicht technisch. Und wie dann hineinkam in den Anspruchswortlaut, dass eben diese Cursorbewegungen mit dem Bild, mit dem Objekt auf dem Bildschirm gekoppelt sind und dass zusätzlich die Abspeicherungsvorgänge stattfinden, wurde die Technizität auch anerkannt.
Ja.
Wollte ich nur als Beispiel aufbringen. Ja.
Kennen Sie das Buch von Keith Beresford? Er hat ein Buch geschrieben, es ist etwa eine Handleitung für Patentanwälte, wie man einen technischen Charakter herbeiführt für Erfindungen. Aber wenn man das dann liest, lesen wir dann auch, dass das Europäische Parlamentamt manchmal behilflich ist, auch das technische Charakter etwa. Ja, Sie lächeln so. Aber wenn man dann die genaue gesetzliche Bedingungen liest, zum Beispiel die Regel 29, glaube ich, verbunden mit der europäischen Patentübereinkommen, dann sieht man eigentlich, meiner Meinung nach, dass das Erfordernis eines technischen Charakters ist eher eine Erfordernis der Dokumentation als ein materielles Erfordernis für die Patentierbarkeit. Und also das ist eigentlich eine Bemerkung.
Das ist schon richtig, hat was für sich. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, in den Artikeln, die ja ausschlaggebend sind im europäischen Patentübereinkommen, also konkret Artikel 52 steht überhaupt nichts von Technizität, vom technischen Charakter.
Nein.
Da steht nur Erfindung.
Ja.
Und dann steht, ausgenommen sind und beispielsweise
unter anderem
nicht Erfindungen sind eben diese und diese Gegenstände, soweit sie als solche betroffen sind. Ja. Nur in den Regeln, die aber keine wirkliche zwingende Gültigkeit haben, sogar die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts können sich schon darüber hinwegsetzen und können damit erreichen, dass die Ausführungsordnung, also die Regeln geändert werden müssen. Nur dort steht, es ist das technische Gebiet anzugeben, es sind die technischen Merkmale anzugeben, da taucht auf einmal der Begriff technisch auf. Aber Sie haben völlig recht, ja.
Das sagt dann buchstäblich, glaube ich, die müssen dann auch die technischen Lösungen müssen dokumentiert sein. Also das ist kein, so wie gesagt, eine Erfordernis an der Dokumentation.
Die Richtlinie mit dem als solche oder nicht, ich dachte, wir werden so ein bisschen Exegese machen in der Hinsicht, aber ist das noch aktuell? Oder?
Ja, natürlich ist der Richtlinienvorschlag noch liegt der noch an und wird noch besprochen. Es gibt auch einen Änderungsvorschlag der dänischen Ratspräsidentschaft, der also innerhalb der Artikel 1 bis 7 da so hier und da ein bisschen im Wesentlichen Textstücke verschiebt hin und her. Und auch in Einzelfragen bringt er so ein paar Formulierungen, die das Wort Technik noch häufiger gebrauchen, als es vorher schon gebraucht wurde. Einen technischen Beitrag, der daraus besteht, dass er eine technische Lösung zu einem technischen Problem bringt und so weiter. Er macht vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass Geschäftsmethodenpatente durch die Hintertür erteilt werden, reduziert er von 99,99 auf 99,9%.
Es gibt technische Geschäftsmethodenpatente also.
Ja. Und was er auch noch macht, ist die Programmansprüche, die sie eben für wünschenswert erklärten, also die Programm auf Datenträger. Also ich würde es nicht immer als Produkt bezeichnen, aber gut, das kommt auch, der Begriff taucht auch auf dabei.
Ist das vielleicht auch ein bisschen überholt, weil alles über Internet heruntergeholt wird und niemand kauft mehr verkauft die Disketten oder CD-ROM.
Und es ist sowieso, also im Hinblick auf ein Programm ist ja zunächst einmal, so wie es beansprucht wird, ein Verfahren und vielleicht ein System, welches das Verfahren ausführt. Und das System, das das Verfahren ausführt, wäre das Produkt. Und das Verfahren ist dann das Verfahren, also wenn ich die Analogie zur Chemie oder zu der Mechanik da habe. Und insofern, das Programmprodukt ist etwas, was eigentlich sonst nicht vorkommt. Das ist jetzt die Abstraktion hin zur Information. Und deshalb ist
na doch, der chemische Stoff kann auch geschützt werden.
Der chemische Stoff, der entspricht etwa der Maschine beim Programm. Also der entspricht, also das Produkt beim Programm ist der Computer, auf dem das Verfahren läuft. Wir können auch ruhig von der computerimplementierten Erfindung hier im Patentjargon dann sprechen, deren Produkt ist der Computer, auf dem irgendetwas läuft und nicht der Datenträger, auf dem Information gespeichert ist. Also das wäre nochmal eine Stufe weiter eigentlich war ja die Stufe erzeugt, vom Erzeugnispatent wird abstrahiert zum Verfahrenspatent und hier wird nochmal vom Verfahrenspatent abstrahiert zu dem, was Brian Cahin dann Informationspatent nennt. Also so könnte ich das jedenfalls verstehen.
Also ein Informationspatent ist ein gemeinsamer Nenner für Software und Businessmethoden.
Ja, also so kann ich es. Wir nennen das auch Logikpatent, also dieses mit dem gemeinsamen Nenner. Also die. Und ja gut, das war der eine Punkt, wo die dänische Ratspräsidentschaft jedenfalls hier auf Drängen, vor allem wohl der von einigen Leuten aus der britischen, dänischen und sogar zum Teil auch deutschen Delegation und österreichischen natürlich, also gern diese Ansprüche auf Datenträger und Programme und so weiter legalisiert haben wollte, die Europäische Kommission bisher nicht vorgesehen hatte. Wir haben natürlich in Deutschland da versucht, dagegen ein bisschen zu protestieren. Und,
aber ich finde die Diskussion, wenn ich da mal kurz reagieren darf, die Programme auf Datenträger, man wird dann Claims darauf verbieten, weil es dann der Grund, den wir in der Recht verstanden haben, ist, dass sonst der Angst besteht, dass sonst könnte man könnte das missverständlich könnte entstehen, dass Programme an sich dasselbe wäre als Programme auf sich Programme an sich und Programme als solche, das ist ein Wortspielende, ein Programm auf eine Diskette, das wäre dann ein Programm
als solches.
Als solches ein Programm an sich,
das ist kein Unterschied zwischen den beiden. Nein, das steht in der Begründung zu der Richtlinie drin. Also, dass man das nicht haben will, läge daran, dass man vermeiden wolle, dass hier Patente auf Programme als solche erteilt werden. Und man will hier, so steht es in der Begründung der Richtlinie, man will hier also eine gewisse Interpretation des Artikel 52 vorgeben, nämlich dass der sagt, also unter Programme als solche ist zu verstehen Anspruch auf Programme auf Datenträger. Das heißt, ich kann im Prinzip Anspruch auf Programme beanspruchen, aber nur in der Form von Prozeduren und nicht direkt in der Form von Programmen.
Also das heißt, aber ich glaube, der Angst, dass es verwehrt wird, das ist noch kein Grund, um das dann zu verbieten, weil es dann es gibt Leute, die dann in Verwirrung geraten, aber theoretisch gibt es einen ganz deutlichen Unterschied zwischen Programme als solche und nicht als solche, Programme an sich und Programme nicht an sich. Das sind
an sich und als solche ist identisch.
Gibt es auch Programme an und für sich?
Ja, mit sich. Ja.
Auch, das ist synonym. Also es wird auch im Englischen, es gibt Program as such oder Program per se, ist das auch ein völliges Synonym?
Nein, weil es eben im Gesetz hat das eine gewisse Bedeutung bekommen.
Also was
steht als solche und das als solche, das hat eine bestimmte Bedeutung. Wenn es nicht von Anfang an vornherein hat, gehabt hat, dann hätte sie wenigstens bekommen in der Rechtsprechung.
Nein, was es gibt als Unterschied vielleicht ist, ob ich das als solche auf den Begriff Programm oder auf den Begriff Erfindung anwende. Das heißt ja, diese sind so, oder ob ich das auf die Erfindung anwende oder auf das, was beansprucht wird. Ich beanspruche diese Sache als solche oder diese Sache als solche ist eine Erfindung. Das sind zweierlei Aussagen. Das sind zwei verschiedene Aussagen.
Und die Formulierung im Gesetz ist, soweit diese Gegenstände als solches betroffen sind.
Ja.
Gegenstände, also Programme, ästhetische Formschöpfungen, mathematische Methoden, genau. Geschäftsmethoden, Spielregeln und sonst
noch. Und betroffen, das sind zwei Interpretationen möglich. Also so die erste Interpretation, sofern es sich um diese Programme als solche, um diese Gegenstände als solche handelt. Das heißt, was ich hier beanspruche, ist eigentlich ja nur eine sprachliche Einkleidung eines Programms, also ist es keine Erfindung, also nicht zulässig. Das wäre die eine Interpretation. Die andere ist, ja gut, es ist schon zulässig, aber ich darf es nicht als solches beanspruchen. Ich darf ein Programm zwar beanspruchen, aber ich darf es nicht als Programm beanspruchen. Das wäre die andere Interpretation. Und das möchte die Europäische Kommission. Die sagt, ich darf ein Programm zwar patentiert bekommen, aber ich darf es nicht als Programm beanspruchen. Das heißt, ich darf nicht wörtlich schreiben, ein Computerprogrammprodukt dadurch gekennzeichnet, dass. Denn das wäre die Beanspruchung eines Programms als Programm. Und das heißt, die Beanspruchung eines Programms als solchen. Der feine Unterschied liegt darin, wie gesagt, verbietet Artikel 52 die Beanspruchung des Programms als solchen oder sagt er, das Programm als solches ist keine Erfindung? Ich meine Letzteres, aber die Kommission meint Ersteres. Aber gut, das ist ein bisschen Sophisterei, da haben Sie, glaube ich, recht, darauf wollten Sie hinaus, also das, was die hier machen. Und es ist ein bisschen spitzfindige Begründung des Ausschlusses von Programmansprüchen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der erste Richtlinienentwurf aus dem Jahr 2000 noch diese Produkte, diese Datenträger inkludierte.
Ja.
Und er kam jetzt raus und kommt jetzt vielleicht wieder rein.
Ja, also wir hoffen natürlich nicht, weil es hat natürlich noch durchaus eine Bedeutung, wie Sie auch nannten. Und es hat auch einmal so eine symbolische, rechtssystematische Bedeutung, nämlich also die Freiheit der Publikation, die wir für wichtig halten, auch über das Patentrecht hinaus, ist ein Grundsatzprinzip. Und es hat auch rechtssystematisch für das Patentwesen diese Bedeutung, dass ich also von dem doch noch irgendwie formell zumindest an die Naturkräfte gebundenen Prozess oder Vorrichtung, also dem Rechner oder dem Vorgang, der Energieverbrennung darauf abläuft, weggehe zu einer Entität, die nur noch abstrakt ist und dann behaupte, diese abstrakte Entität, so ein Informationsgebilde, ist jetzt unmittelbar etwas, was ich beanspruchen kann. Da dreht sich also auch bei vielen...
Ich bin mit Ihnen einig, dass es eine Frage der Systematik ist.
Ja.
Man muss es systematisch interpretieren, sondern die Unterschied ist zwischen reine Ideen, wie das ist gestern auch gezeigt, reine Ideen und Entdeckungen einerseits, dann gibt es die Erfindungen und dann gibt es konkrete Produkte. Und dazwischen ist etwa, also ich bin mit Ihnen einig, dass das reine Ideen, das geht dann nicht, aber...
Also viele Patentprüfer sagen mir auch, also da dreht sich mir der Magen um, also das geht ja nicht. Und also hier so ein Anspruch auf also in Deutschland gab es ja diese Entscheidung Fehlersuche des Bundespatentgerichtes von 2000. Der 17. Senat ist da ja immer etwas widerborstig, hat also dem EPA und dem BGH nicht Folge geleistet und gesagt, also diese Programmproduktansprüche sind Verletzung von Artikel 52, das geht nicht. Also explizit widersprochen, dann kam es nochmal zum BGH. Der BGH hat so ein bisschen ein salomonisches, undurchsichtiges Urteil gegeben und gesagt, ihr sollt nicht aufgrund einfach nur wegen des Programmanspruchs das zurückweisen, sondern ihr sollt es wegen mangelnder Technizität zurückweisen. Wir haben also implizit laut Meinung vieler Leute gesagt, dass der Programmanspruch eigentlich in Ordnung wäre, wenn die Technizität gegeben wäre. Aber zumindest das Bundespatentgericht hat das nicht so gesehen. Also es muss man auch nicht so sehen. Sie haben also die Frage offen gelassen, würde ich sagen, der BGH. Und das Bundespatentgericht hat dann aufgrund mangelnder Technizität die Sache abgelehnt, hat gesagt, das hier geht hier um Fehlerkorrektur, Rechtschreibung und so weiter, dass die Lehre ist irgendwie nicht von den technischen Merkmalen geprägt, um die es hier geht. Also so ein bisschen, manche würden sagen, vorsichtige Anwendung der sogenannten Kerntheorie oder wie auch immer man das nennt.
Aber ich glaube, mittlerweile hat er auch jede Menge Aufsätze, hat man ganz klar festgestellt, dass dieses Unterschied zwischen Programme auf sich an dem, oder nicht, Programm, Produkt, Claims und so weiter, das ist letzten Endes nur ein Problem des Beweises und Materielles beinhaltet das überhaupt nicht. Also deshalb sollten wir das eben, ja, es ist irgendwie ein Non-Issue, glaube ich.
Also es ist zunächst mal eine Frage der Systematik. Ob es etwas Materielles beinhaltet, muss wohl auch offen bleiben. Erstmal jedenfalls die Lobbyisten im Moment, die sich dafür einsetzen, dass das wieder reinkommt, die von EICTA und UNICE und so weiter, sind der Meinung, dass es etwas Materielles beinhaltet. Und
die reden auch immer von dem Beweisproblem,
dass also jedenfalls
den direkten dann, Einbruch oder den direkten also, Einbruch.
Die reden dann davon, dass es, wie Sie eben eigentlich auch so ein bisschen ähnlich auch klang es auch an. Sie sagten, in Österreich ist das Verfahren der mittelbaren Verletzungen noch nicht so voll entwickelt, ja. Und da hat man mehr Schwierigkeiten, etwas einzuklagen. Und die sagen also, wenn wir uns auf mittelbare Verletzungen verlassen müssen, dann können wir nicht so gut einklagen. Dann sind unsere Rechte nur mit größerem Aufwand und vielleicht das Hauptargument, was Sie jetzt verwenden.
Aber das sage ich doch auch genau. Das ist nur eine praktische Frage, eine formelle Frage, ja. Und keine materielle Frage.
Ja, gut, das in dem Sinne kann man das sagen. Also, ja. Also gut, wenn man das so trennt. Gut, da. Jedenfalls habe ich hier auch mitgekriegt, dass, also mein Eindruck ist jedenfalls, dass einmal im Europäischen Parlament dann ein ziemlich weitgehender Wille vorhanden zu sein scheint, also diese Systematik zu wahren, wie es die Kommission vorgeschlagen hat, und hier nicht dem Rat nachzugeben. Wobei auch, wenn es da hart auf hart käme, die Ratsposition in den Regierungen eigentlich keine Unterstützung hätte. Ich weiß es nicht, ob es in Österreich anders wäre, aber bei uns wäre einfach der Einfluss der öffentlichen Meinung, die gegen diese Art von Ansprüchen ist, zu stark. Die Regierung würde sich nicht öffentlich hinter ihren Patentreferenten stellen. Die hat sich auch bisher in dieser Sache nicht geäußert.
Also Sie meinen die Bundesregierung in Deutschland, die hat tatsächlich eine Meinung?
Die hat keine Meinung.
Ach, keine Meinung.
Aber es gibt
Abgeordnete. Ja, Sie meinen, die hat sich entschieden.
Die hat sich nicht entschieden. Aber der Patentreferent, das ist der Herr Dr. Welp vom Bundesjustizministerium, hat also in den Ratssitzungen immer wieder eigentlich so mehr Nolens Volens, da irgendwie so mehr unwillig fast, also so ein bisschen kleine Rede gehalten, weil er das musste. Und in der Rede hat er da so ein bisschen gesagt, ja, diese Programmansprüche, also wenn man einen Anspruch bekommt, sollte man ihn auch durchsetzen können. Also wir sind auch dafür, dass das hier konsequent gemacht wird.
Sie haben sich entschieden, sich nicht zu wehren.
So in dem Sinne. Und
ja, bei uns hat der Regierung, also, ich habe da mit einigen Parlamentarier gesprochen und die haben da überhaupt keine Meinung. Die sagen, ja, das sind keine Juristen, die verstehen, wir müssen die Neuheit gut überprüfen, sagen die dann. Und erneut, ja, schon gut, verstehen nichts davon. Also da gibt es fast überhaupt keine Meinung. Und ich glaube, diese Frage ist für Parlamentarier überhaupt völlig uninteressant. Öffentliche Meinung in dem Bereich.
Die ist durchaus nicht uninteressant. Sie hat eben zum Beispiel die Bedeutung, dass ein Netzzugangsanbieter direkt verklagt werden kann, weil er illegale Inhalte auf seinen Seiten hat. Das ist durchaus, Sie sagen, das ist nur formell rechtlich, stimmt vielleicht auch, aber der tatsächliche Einfluss solcher Regelungen kann schon einschneidend sein. Und also dass ich sage, ich habe hier.
Uninteressant ist nicht von unwichtig, sondern es interessiert die Leute nicht.
Und auch die Abgeordneten, also ich glaube nicht, dass es die nicht interessiert, es ist nur so, die haben, es ist noch nicht wirklich bis zu Bundestagsdebatten vorgedrungen.
Und haben Sie, erwarten Sie das irgendwann?
Es hat schon mal eine Anhörung im Bundestag gegeben dazu.
Da gibt es vielleicht die Justizkommission und dann eine Unterkommission.
Ja.
Ich meine, da geht ja die Problematik noch viel weiter. Das hat nichts mehr mit den computerbezogenen Erfindungen mit Software zu tun. Das ist überhaupt das Internet, das Netz, irgendwelche Verletzungshandlungen, ganz allgemeiner rechtlicher Normen bis hin zu Markenverletzungen, Patentverletzungen. Wenn Sie irgendeinen Schnuller, der Patent, bleiben wir bei diesem Schnuller, den mehrfach zitierten, wenn der in Amerika angeboten wird über das Netz und hier in Österreich und es existiert hier ein Patent, wer kann jetzt wo, wie geklagt werden? Also da gibt es ja jede Menge von Problemen, die da noch zu lösen sind, zum Teil theoretisch zumindest gelöst sind, man weiß mehr.
Internationales Privatrecht, meinen Sie?
Ja, aber ja. Das sprengt auch den heutigen Rahmen, glaube ich. Den, ja. mir hier ja, aufgrund der Diskussion. Besten,
ja. Ja. Auf jeden Fall herrscht eins ist klar, dass also abgesehen von diesem Anspruchsform, von dieser Frage ist ein allgemeiner Unmut zu verspüren, der also weit über, sagen wir, unseren Kreis hier hinausgeht, dass der vorliegende Richtlinienentwurf das Versprechen der Klärung nicht hält. Und das geht also bis in die Kreise der Regierungen und der Patentleute, also auch der Patentämter. Die sagen, sie wollen Klärung haben und bekommen sie nicht.
Es gibt einiges diskussionswürdig dann und interpretationsbedürftig.
Es gibt dann häufig gestelltes Fragen-Dokument, dort wird ganz deutlich gemacht, wir können Technik nicht definieren, das soll dann, die Interpretation soll dann überlassen werden an den Gerichten grundsätzlich. Also man legt sich völlig fest auf ein Kriterium, das überhaupt nicht definiert ist. Das ist ja völlig zwecklos.
Man versucht die Quadratur des Kreises einmal mehr und das aus einem Bedürfnis heraus, das anzuerkennen ist, das auch wirklich wichtig wäre. Eben die Harmonisierung, damit eben zum Beispiel europäische Patente gleichwertig in den einzelnen Ländern sind, im Sinne von gleiche Auslegung beim Gericht. Aber und genauso auch die Harmonisierungswirkung hinein in das nationale Recht, dass wenn schon die gleichen Bestimmungen dort stehen im nationalen Recht, dann auch in gleicher Weise Patente Ja oder Nein erteilt werden. Aber diese Harmonisierung wird man auch mit dieser Richtlinie, glaube ich, noch nicht theoretisch erreichen. Schon,
aber es ist ein Schritt. Man kommt in Luxemburg bei dem europäischen Gericht, und dass ich habe gehört, die Fristen sind immer unheimlich, die haben viel zu viel zu tun, und es dauert Jahre, Jahrzehnte, bevor man eine Antwort bekommt.
Ja, das wurde auch erwähnt, dass also die dadurch, dass durch diese Richtlinie der Europäische Gerichtshof da eingeschaltet würde, als eine Instanz, die noch ein bisschen ein Gegengewicht zum Europäischen Patentamt bedeuten könnte. Wobei ich mich da auch wieder frage, wofür ist der Gerichtshof dann zuständig, der Europäische Gerichtshof? Möglicherweise nur für Harmonisierung, also nur für diesen Harmonisierungsaspekt der Richtlinie? Ja. Oder? Das bedeutet auch einen sehr geringen Ausschnitt. Das hat.
Die sollte dann etwa darauf zusehen, dass es einheitlich interpretiert wird, diese Richtlinie, nur diese Richtlinie. Nur,
Danke allen Beteiligten, Ihnen insbesondere. Danke auch. Krankheitshalber angereist.